Das Gespräch auf ERF Plus.
Tut einfach gut.
Herzlich willkommen, sagt Sonja Kilian. Heute hören Sie einen Beitrag der ERF Plus Praktikantin Helena Höhn. Sie ist mit einer ERF-Kollegin nach Frankfurt-Nied gefahren. Dort hat sie vor Ort die Stiftung Christen helfen besucht. In dieser Sendung stellt Helena Höhn die Stiftung vor. Dazu hat sie mit mehreren Mitarbeitern der Stiftung gesprochen.
Hallo, am Mikrofon begrüßt Sie Helena Höhn. Seelische Belastung, Stress mit Behörden oder finanzielle Engpässe. Schwere Zeiten hat fast jeder von uns mal. Für manche sind sie aber so gravierend, dass sie nicht mehr allein aus der Krise kommen. Gott sei Dank gibt es Hilfsorganisationen wie die Stiftung Christen helfen in Frankfurt am Main. Genauer gesagt im Stadtteil Nied. Sie sind für Menschen in Not da. Ich freue mich, heute mit einigen Mitarbeitern dieser Organisation zu sprechen. Die Stiftung kann sich auf 43 Mitarbeitende verlassen. Davon sind 17 Festangestellte, 4 Honorarkräfte und 22 ehrenamtliche Mitarbeiter. Gemeinsam möchten wir der Frage auf den Grund gehen, wie man Gutes vor Ort tun kann und dadurch christliche Nächstenliebe weiterträgt. Dafür begrüße ich jetzt den Geschäftsführer der Stiftung, Achim Schaller.
Hallo.
Und Viktoria Gebandi aus dem Bereich der sozialen Stadtteilarbeit.
Hallo.
Sie sind beide in diesem Bereich tätig. Dabei haben Sie das Projekt Needs for Need damals ins Leben gerufen, zur Erklärung, das bedeutet so viel wie Bedürfnisse für den Stadtteil Need. Aktuell heißt Ihr Stadtteilprojekt Zuhause in Need. Frau Gebandi, was sind denn die Aufgaben und was sind die Herausforderungen dieser Projekte?
Also das Stadtteil Nied ist ein Frankfurter Stadtteil mit einer sehr, sehr hohen Migrationsrate von den Menschen. Und die Herausforderungen sind erstmal, wie kann man diese Menschen integrieren in die Gesellschaft. Viele von denen befinden sich auch in schweren sozialen Lagen. Sprache ist auch eine sehr, sehr große Hürde. Und das alles muss dann irgendwie überwältigt werden, damit die Leute dann irgendwie in einen normalen Alltag reinkommen können.
Und welche Projekte gibt es da? Was bieten Sie an?
Also momentan, unser Projekt Need for Need nach 3 erfolgreichen Jahren ist zu Ende. Wir haben jetzt das Projekt Zuhause in Need. Dann haben wir das Willkommenshäuschen. Und aus dem Projekt Need for Need sind 2 eigenständige Projekte, die weiterlaufen. Das ist unsere Nähwerkstatt. Die läuft jetzt momentan eigenständig. Unser Need macht mobil mit Fahrrad. Das ist dann auch ein Projekt, was eigenständig läuft. Und natürlich auch noch unser Deutschkurs.
Mich würde dann nochmal interessieren, wenn Sie jetzt sagen, zum Beispiel, Nied macht mobil mit Fahrrad. Wie sieht das aus? Was machen Sie da mit den Leuten?
Das ist ganz lustig. Es gibt sehr, sehr viele Menschen, erwachsene Menschen, die entweder noch nie Fahrrad gefahren sind oder beziehungsweise in deren Ländern Fahrrad ganz einfach auf der Straße mit Steinen gelernt haben, ohne überhaupt irgendwelche Verkehrsregeln zu kennen. Das hat als Pilotprojekt gestartet. Da war die Nachfrage riesig. Die Frauen waren dann meistens da zu 99%. Und da hat man dann gesehen, schon bei dem ersten Projekt hatten wir eine Warteliste von 60 Teilnehmerinnen. Also, weil wir müssen ja die Teilnehmerzahl auf 8 oder 10 begrenzen, aufgrund auch der Sprachbarriere. Also da musste ja der Trainer quasi auch die Möglichkeit haben, auf einfache Sprache alles zu erklären. Das waren, ich denke mal, die ersten 3 Einheiten auf Gleichgewicht. Die sind dann mit Roller ein bisschen gefahren, um den Gleichgewicht erstmal zu lernen. Dann hatten die nochmal eine Stunde Verkehrserziehung quasi, wo sie alle Schilder und was bedeutet das und worauf muss ich achten. Und dann die letzte 4 oder 5 Stunden sind die tatsächlich mit den Fahrrädern losgefahren. Erstmal im Hinterhof hier bei uns in der Stiftung, dann als nächster Schritt am Nieder, weil wir sind sehr, sehr schön gelegen hier an der Parkanlage und dann tatsächlich auch durch die Stadt. Der Erfolg war riesig, weil natürlich viele Damen haben dann angefangen, mit deren Kindern zur Schule oder zum Kindergarten zu fahren mit den Fahrrädern, waren auch ganz stolz drauf. Dieses Jahr geht es dann weiter, weil die Warteliste ist dann immer noch groß.
Also da würden Sie auch sagen, da ist schon Zuwachs an Leuten, die diese Angebote auch wahrnehmen.
Definitiv, ja. Definitiv. Und jetzt mittlerweile nicht nur, also das Angebot hat sich so weit bekannt gemacht, dass wir Anfragen auch von Leuten haben außerhalb des Stadtteils Nied.
Haben Sie da noch so eine wirklich konkrete Geschichte, wo sie gemerkt haben, okay, da hat diese Nächstenliebe gewirkt, das trägt sich weiter.
Durch dieses Projekt tatsächlich das, was sehr, sehr hilfsreich war, dass 2 oder 3 Teilnehmerinnen, wie ich gesagt habe, die waren überhaupt nicht mobil, dadurch, dass die sich nicht bewegen könnten. Und durch dieses Projekt sind die dann auf einmal viel mobiler geworden, eigenständiger geworden, nicht mal dann auf dem Ehemann fixiert, der das Auto fährt, für Einkäufe, Kinder bringen. Und die haben tatsächlich auch nach diesem Schritt auch weitere Schritte gemacht. Die eine Dame zum Beispiel ist jetzt gerade dabei, auch ihren Autoführerschein zu machen.
Sehr, sehr schön. Dann würde mich noch, da dürfen Sie gerne auch beide drauf antworten, weil mich interessiert, wie kommen Sie auf diese Ideen für die Stadtprojekte? Wie entwickeln Sie die Idee, okay, jetzt brauchen die vielleicht Hilfe für einen Fahrradkurs oder die Nähwerkstatt?
Also bei mir ist es ein bisschen auch der eigene multikulturellen Hintergrund, den ich hatte. Zum Beispiel jetzt dieses Fahrradprojekt war sehr lustig. Zu meiner Zeit, damals in Griechenland, es gab kein Fahrrad. Und man lernt Fahrrad draußen auf der Straße irgendwie. Man beachtet auch nicht die Schilder. Dann bin ich hierher gekommen und dann hieß es dann durch meine Tochter, als in der Grundschule, Fahrradführerschein. Und ich so, wie bitte? Was ist das? Und so zum Beispiel aus eigenen Erlebnissen auch und Erfahrungen komme ich manchmal dazu auf Ideen. Und natürlich, man muss immer draußen auf der Straße gucken, was passiert. Also nicht von oben herabschauen, sondern wirklich Kontakt auf die Menschen aufnehmen und gucken, ja, was passiert denn jetzt gerade?
Herr Schaller, wie sieht das bei Ihnen aus?
Also ich fange mal an mit Zuhause Need. Die Menschen sind zwar hier zu Hause, aber es ist nicht ihre Heimat. Und der ganze Ansatz für Zuhause Need war und ist, dass wir Ehrenamtliche finden, die Projektideen haben für den lokalen Stadtteil und diese Projekte dann einfach, ich sage jetzt mal, mit Unterstützung der Stiftung, also infrastrukturtechnische Unterstützung wie Räume, IT-Equipment, Kommunikation, was man alles braucht, ganz einfach dann umsetzen. Manche Ideen entwickeln wir auch selber, aber in der Regel werden die an uns herangetragen. Wir sind total gut vernetzt hier im Stadtteil. Alle möglichen Leute kommen auf uns zu und sagen, wir haben da eine Idee oder wir machen schon was, das machen wir ehrenamtlich und wir würden das ganz gerne noch weitermachen. Das ist so eine Quelle der Inspiration. Und natürlich haben wir auch selber Ideen, wo wir einfach sagen, hey, das könnte mal passen oder das müssten wir mal versuchen oder da schauen wir mal. Sodass wir im Prinzip eigentlich aus dem kompletten Füllhorn schöpfen von Ideen. Wir wollen nicht was machen, was die Leute nicht brauchen, nur damit wir was machen, sondern wir wollen gezielt etwas tun, was letztendlich auch benötigt wird.
Als Geschäftsführer sind Sie da ja quasi der Mann für die Zahlen und Finanzen. Was sind denn Herausforderungen, die damit einhergehen in der Finanzierung von einer Stiftung?
Herausforderungen, die mit der Akquisition von Fördermitteln einhergehen. Es ist einfach extrem aufwendig, auch die ganzen Verwendungsnachweise, die nachher geführt werden müssen. Klar müssen wir nachweisen, wofür wir das Geld verwendet haben, wie wir das Geld ausgegeben haben. Ja, also als Beispiel, ich muss für einen Verwendungsnachweis von, ich sage jetzt mal 50.000 Euro, muss ich genauso viel Aufwand treiben, als wenn ich 2.000 Euro habe. Das Formular ist dasselbe. Das heißt, ich muss 5 Seiten ausfüllen oder 6 Seiten ausfüllen und alles picobello machen, damit das passt, was auch okay ist. Da würde ich mir gerne eine Verschlankung der Bürokratie und auch ein bisschen mehr Digitalisierung wünschen. Und die anderen Herausforderungen sind, wir sind jetzt keine Organisation, die jetzt abends in den 2 Minuten vor der Tagesschau oder vom Heute-Journal ins Fernsehen geht und sagt, Deutschland hilft der Welt, wie man es so schön kennt. Irgendwo ist eine Katastrophe und dann kommt Deutschland hilft und dann kommen 10 Organisationen und die ganze deutsche Bevölkerung weiß, da werden Fördergelder gebraucht. Wir sind halt relativ lokal, das heißt, wir sind angewiesen auf die Stadt Frankfurt, das Land Hessen, gegebenenfalls auch mal ein paar Sachen aus dem Europäischen Sozialfonds oder aus den Europäischen Sozialfonds. Aber wir sind natürlich auch angewiesen auf private Spender, Und da können wir zum Glück sagen, dass wir sehr viel treue Spender haben, die halt jeden Monat mal 10, 20, 50 Euro spenden. Aber die größte Herausforderung in dem Bereich ist eigentlich immer dasselbe. Die Stiftung benötigt auch eine gewisse Verwaltung. Und niemand ist wirklich bereit, für Verwaltung Geld auszugeben. Also nehmen wir mal so ein typisches Beispiel, IT-Equipment. Wir nehmen unser IT-Equipment und unser IT-Equipment ist in der Regel sind gebrauchte Laptops oder Desktops, gebrauchte Bildschirme, gebrauchte Tastaturen, die in der Regel zwischen 5 und 8 Jahre alt sind. Wenn wir Glück haben, läuft da schon Windows 10 drauf. Wenn wir Pech haben, läuft dann nur Windows 8 drauf. Die größte Herausforderung ist letztendlich auch zum einen mal die Projektfinanzierung. Aber das andere ist, wenn ich dann sage, ich brauche 5.000 Euro für PC-Equipment, weil ich brauche neue Rechner. Ja, dann müssen wir schon gucken, wo sie das herkriegen. Ja. Ja, ist ja nicht Teil des Projektes. Ja, wenn ich jetzt sage, ich mache ein Digitalisierungsprojekt, also eine meiner ersten Amtshandlungen war damals 2022. Ich habe gesagt, da gibt's ein Förderprogramm für Digitalisierung, da beantrage ich jetzt mal, wir brauchen neues PC-Equipment. Dann hieß es, nee, das müssen schon Ihre anderen Fördergeber machen. Das machen wir nicht. Und dann stehe ich wieder da, wo wir am Anfang waren.
Dann bedanke ich mich bei Ihnen beiden, Achim Schaller und Viktoria Gobandi von der Stiftung Christen helfen.
Sehr gerne.
Hilfe zur Selbsthilfe. Manchmal ist die aktuelle Lebenslage so überwältigend, dass man es nicht mehr allein schafft. Schulden können ein solches Thema sein. Eine dauerhafte Überschuldung kann zu sozialer Ausgrenzung und starker seelischer Belastung führen. Vor allem Familien sind davon betroffen. Dabei ist die Gefahr groß, immer tiefer in die Schulden zu fallen. Viele Verschuldete fühlen sich geradezu ohnmächtig und wissen nicht mehr weiter. Die Stiftung Christen helfen bietet hierfür eine Schuldnerberatung. Sie heißt Hoffnung schöpfen. Sie richtet sich an Leute aus den Frankfurter Stadtteilen Nied und Sossenheim. Christiane Krawe arbeitet in dieser Abteilung und kennt sich aus mit der Bewältigung von Schulden und dem Neubeginn in eine schuldenfreie Zukunft. Hallo Frau Krawe.
Hallo.
Welche Ziele verfolgen Sie da in der Schuldenberatung?
Also wir verfolgen das Ziel, dass unsere Klienten wieder gut schlafen können, dass es ihnen gut geht, dass sie merken, sie sind nicht alleine, dass sie auch keine Schuldgefühle haben, weil in so eine Situation kann jeder kommen und das ist gar nichts Peinliches oder Schlimmes. Das ist wichtig, dass die Klienten wirklich auch Vertrauen zu uns haben und unser Ziel ist, dass wir ihnen helfen, wieder selbst klarzukommen mit ihren Finanzen. Also zum Beispiel machen wir einen Haushaltsplan, dass sie sehen, wie viel Geld kommt rein, wie viel Geld dürfen wir ausgeben oder dass wir ihnen auch Mut machen, Secondhand-Laden zu gehen oder bei eBay was Gebrauchtes zu kaufen und sich ganz bewusst gegen die Werbung zu wehren, also Sachen 24 Monate dann erst mit der Zahlung zu beginnen, auf solche Verträge nicht reinzufallen, weil dann ist das Sofa schon kaputt und dann hat man es noch gar nicht angefangen zu bezahlen. Ja, wir versuchen, dass sie eigenverantwortlich mit ihrem Geld umgehen und dass wir auch gerade, wenn wir eine Insolvenz machen, dann ist ja nach 3 Jahren auch wirklich die Restschuldbefreiung, dass sie dann auch nicht wieder mit neuen Schulden anfangen müssen, sondern vorher gelernt haben, gut mit ihrem Geld zu haushalten.
Also richtige Präventionsarbeit auch.
Ja, das ist auch besonders wichtig, weil wir viele Personen haben, die nicht einen guten Hintergrund, eine gute Familienstruktur hinter sich haben, wo auch wenig soziale Unterstützung ist, wo auch wenige Vorbilder sind, dass man ihnen auch Mut macht. Also zum Beispiel junge Menschen, die mit 21 die Schule nicht abgeschlossen haben und vom Bürgergeld leben, zu sagen, machen Sie die Schule zu Ende. Es ist wichtig, einen Ausbildungsberuf zu haben. Sie wollen für Ihre Kinder doch auch mal Vorbilder sein. Also ihnen einfach auch neue Perspektiven zu vermitteln und sie da zu bestärken und ja, ein Stück weit auch dann zu begleiten.
Wie sieht das dann aus für die Leute, die zu Ihnen kommen?
Ja, das ist manchmal eine Geschichte, die sich über längere Jahre hinzieht, dass eben immer mehr Schulden dazukommen, dass die Menschen über ihre Verhältnisse leben. Aber oft ist es auch so, dass sie durch einen Krankheitsfall, durch einen Arbeitsverlust, durch eine Beziehungskrise, also dass wir haben auch sehr viele Alleinerziehende, die wir in der Schuldnerberatung betreuen, dass sie einfach Hilfe brauchen, weil sie mit ihren Finanzen so nicht mehr zurechtkommen.
Ihre Beratung ist ja kostenlos. Haben Sie Fälle, die so extrem sind, dass Sie sagen, okay, das kriegen wir so nicht mehr getragen und die Sie dann weitergeben müssen?
Nein, wir müssen alle Klienten nehmen aus diesen beiden Stadtteilen. Da haben wir einen Vertrag mit der Stadt. Wir bekommen ja auch Gelder, Zuschüsse von der Stadt eben, dass wir diese Aufgabe erfüllen. Und bei manchen Sachen, die dann sehr umfangreich sind, da dauert es dann eben ein bisschen länger. Aber wir müssen die Leute schon versorgen. Es sei denn, wo wir auch manchmal dann hilflos sind, wenn die Personen gar nicht mitarbeiten. Also dann sind wir ja auch hilflos. Wir müssen schon zusammenarbeiten, sonst funktioniert es nicht. Wir müssen auch sehen, dass die Person das hinbekommt, den Insolvenzantrag auszufüllen, diese Wohlfahrt Verhaltensphase durchzustehen. Also wenn zum Beispiel eine starke Sucht vorhanden ist, dann wird man erstmal die Beratung darauf legen, dass dieses Suchtproblem angegangen wird. Aber es geht immer darum, dass der Mensch als Ganzes aus dieser Problematik rauskommt und es auch selber will. Also wir haben auch Obdachlose jetzt gerade neulich gehabt, wo wir erstmal gucken, dass die überhaupt eine Wohnung bekommen, weil wir mit den Gläubigern nicht in Kontakt treten können, wenn wir nicht eine Postadresse haben.
Sie haben eben erwähnt, dass Sie den Mensch als Ganzheitliches sehen. Das spielt auch so ein bisschen auf meine nächste Frage ab, denn mich würde interessieren, wie Sie den Glauben in die Schuldenberatung einbringen.
Ja, also zu uns kommen ja die unterschiedlichsten Personen, auch sehr viele Muslime oder Hindus, also die unterschiedlichsten Konfessionen haben wir hier. Und bei uns ist es so, dass wir erstmal vom christlichen Glauben nicht sagen. Wir haben Flyer ausgelegt, Bibeln in verschiedenen Sprachen. Und wenn wir merken, da ist jemand offen für, dann geben wir das auch gerne mal mit. Aber wir sind zum Beispiel in der Beratung auch so, dass wir dann auch mal sagen, ja, das ist doch wunderbar, dass Gott sie so einmalig gemacht hat und er hat mit ihnen einen Plan vor. Und da ist es gar nicht christlich, sondern da geht's einfach um unseren großen, allmächtigen Gott, damit wir das nicht zu sehr reduzieren. Es gibt manche, die outen sich auch und dann kann man mit denen auch ganz klar über einen christlichen Glauben reden. Das ist aber äußerst selten. Oder was auch mal sein kann, wenn wir jemand aus der Klinik vermittelt bekommen und da auch in dem Brief drin steht, hat ein bisschen Anschluss an die Glaubens- oder an die Andachten gewonnen, dass wir auch gucken, dass man ihnen vielleicht hilft, in eine Gemeinde zu kommen. Also da auch mal fragt und guckt, wo die Person wohnt, wo es da eine lebendige Gemeinde gibt. Das ist aber eher seltener. Also das kommt nicht allzu oft vor.
Merken Sie dabei auch eine gewisse Skepsis bei Ratsuchenden, die jetzt eine andere Konfession haben, wie zum Beispiel Muslime?
Nein, eigentlich gar nicht. Also es ist schon so, dass in der muslimischen Kultur Schulden ja ein ganz, ganz großes Tabuthema sind. Da denke ich, sind wir Christen, leben wir in einer anderen Freiheit. Ich hatte mal eine türkische Klientin, die war sehr jung, die war 21 Jahre, die hatte ein Kind in der Kita und hat dann aber mehrere Monate den Kindergartenplatz nicht bezahlen können und hatte 1.500 Euro Schulden. Sonst aber überhaupt keine Schulden. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie denn das mit ihren Eltern mal besprochen hat, weil Eltern ja auch gerne Kindern helfen, wenn Kinder sonst gut zurechtkommen, aber sich eine Situation ergeben hat, wo ein finanzieller Engpass war, dass man da dann auch einfach sagt, Mensch, ja, das überbrücke ich dir oder das schenke ich dir. Und dann sagt sie, nee, das hat sie nicht. Und da habe ich ihr Mut gemacht und ihr eben auch erzählt, dass wir ja auch Kinder haben und ich gerne mal unseren Kindern helfe und das für uns gar keine Frage ist. Und dann ist sie 2 Tage später ganz glücklich wiedergekommen und hat gesagt, ja, sie hat es ihrem Vater gesagt und der übernimmt die Kosten. Und so ist ein Vertrauensverhältnis entstanden. Und das ist, glaube ich, wichtig. Das sagen wir auch immer zu Beginn des Beratungsgespräches, dass es hier ein geschützter Raum ist und dass alle Dinge, die wir hier besprechen, in diesen Räumen bleiben, dass die Menschen auch Vertrauen haben.
Vielen Dank, Frau Grabe. Das ist echt eine wichtige Arbeit, die Sie machen. Ich wünsche Ihnen alles Gute und Gottes Segen.
Ja, herzlichen Dank für das Gespräch.
Die Schuldenhilfe setzt auf eine sogenannte ganzheitliche Schuldenhilfe. Das bedeutet, dass der ganze Mensch in den Beratungsprozess einbezogen wird und Verhaltens- und Denkmuster genauso berücksichtigt werden wie der Umgang mit Geld. Hierfür arbeitet die Abteilung eng zusammen mit der Lebensberatung Wege finden der gleichen Stiftung. Barbara Falk von der Lebensberatung ist auch zu Gast bei mir. Hallo Frau Falk.
Hallo.
Psychologen und Seelsorger, die sind ja häufig sehr ausgelastet und dazu auch noch teuer für manche Hilfsbedürftige. Und Ihre Lebensberatung, die ist jetzt kostenfrei für Betroffene. Ist das so, dass Ihnen dann nicht in die Bude quasi eingerannt wird?
Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, nein. Aber wir sind auch angewachsen inzwischen auf 5 Mitarbeitende. So verteilt sich das ganz gut. Und wir haben diese Stelle vor 12 Jahren ja aufgebaut, haben ganz mit 2 Leuten angefangen und wie gesagt, sind jetzt angewachsen mit ganz unterschiedlichen Professionen, mit auch unterschiedlichen Schwerpunkten in Fort- und Weiterbildungen, so dass wir dadurch auch immer untereinander schauen können, wer welchen Klient oder Klientin betreut.
Unter Lebensberatung, ich finde, da kann man ja viel verstehen. Wie sieht da Ihre Arbeit bei der Stiftung Christen helfen aus?
Wir haben unsere Beratungsstelle Wege finden genannt und den Namen mag ich immer noch sehr, weil eigentlich beraten wir nicht Menschen, sondern wir helfen Menschen, ihre eigenen persönlichen Wege zu finden in ihrer Situation. Und wir haben schwerpunktmäßig Erwachsene, also Einzelpersonen oder auch Paare. Auf Anfrage nehmen wir auch Familien. Das ist einfach eine Kapazitätsfrage. Und wir haben diese Menschen wenden sich ja an uns mit den konfliktreichsten Situationen, die das Leben einfach so mit sich bringt, ja. Und dazu gehören natürlich Konflikte mit anderen Menschen, aber auch der Umgang mit sich selber. Da ist oft der Selbstwert betroffen, dass man einfach mit sich selber nicht gut klarkommt, weil man nicht viel auf sich hält. Dann auch in Entscheidungsprozessen und auch in Übergangssituationen oder Veränderungsphasen, um einfach mal einige zu nennen. Da kommt ein Partner in das Leben eines Menschen, da kommt das erste Kind oder die Umstellung von Studium oder Berufsausbildung auf Berufstätigkeit oder auch erwachsene Kinder verlassen das Elternhaus, eine anstehende Pensionierung. Auch eine Krankheit zum Beispiel kann einen Menschen sehr erschüttern oder auch der Tod eines geliebten Menschen. Auch da muss sich ein Mensch völlig neu aufstellen und finden. Wir bieten zum Beispiel auch ein Coaching an für junge Erwachsene. Wir haben festgestellt, dass gerade junge Erwachsene sehr am Rotieren sind, oft gar nicht mehr wissen, wo sie eigentlich hinwollen. Und wir haben das Coaching-Angebot Wo stehe ich gelernt. Das heißt, was muss man sich darunter vorstellen? Einfach zu schauen, was bringe ich aus meiner Herkunftsfamilie mit? Was hat mich geprägt? Was kann ich verwerten, um so mein Leben anzugehen? Aber vielleicht ist auch der ein oder andere Ballast darunter, wo man sagt, oh, das passt einfach nicht mehr. Das sind so Kinderschuhe, die sind zu eng geworden. Ich muss mich hier verändern. Wir schauen uns auch oft gemeinsam mit dem Menschen dann die Ziele an. Wo will er eigentlich hin? Und was ist zum Beispiel so ein erster Schritt, um dieses Ziel zu realisieren?
Sie haben jetzt schon eine Menge Themen auch genannt, die bei den Klienten vorkommen. Gibt es auch so quasi Dauerbrenner, die wirklich viele betreffen?
Ich glaube, in allem diesen Themen geht es immer wieder zu schauen, welche Ressourcen trage ich in mir? Also was bringe ich mit? Und das ist auch eigentlich unser Hauptanliegen, dass wir mit dem Betreffenden immer wieder daran arbeiten, dass er seine Fähigkeiten, seine Stärken entdeckt, dass er sie einfach wieder neu wahrnehmen kann, weil sie vielleicht verloren gegangen sind, um sie dann auch einzusetzen, um seinen Konflikt oder seine Krise zu überwinden. Und das beinhaltet sicherlich auch festgefahrene Beziehungen zum Beispiel, wieder neu gestalten zu dürfen, dass einfach da Luft wieder reinkommt, weil man gemerkt hat, man ist irgendwie in einem ganz schwierigen Muster gefangen. Ja, oft sind es auch Widerstände im eigenen Denken und Handeln. Auch die müssen erkannt werden und aufgelöst werden. Und letztendlich geht es immer wieder darum, dass wir helfen, dass Hoffnung reinkommt in die festgefahrene Situation. Und dass der Mensch, der Betroffene, einfach merkt, ja, er kann etwas verändern. Und dann sind wir bei dem Stichwort Hilfe zur Selbsthilfe, was ja in aller Munde ist. Ja.
Und Frau Falk, was ist Ihre Motivation, diese Arbeit zu machen?
Also das Erste, was mir dazu einfällt, ist so, dass ich immer so ein bisschen schaue, wie ist das Verhalten eines Menschen am Ende eines Gesprächs und was erzählt er mir, wenn wir mehrere Gespräche haben, so im Laufe der Zeit. Und damit das nicht so abstrakt ist, dachte ich, bringe mal ein paar Beispiele mit. Also ich muss zum Beispiel an einen Klienten denken, der mir freudestrahlend erzählte bei einem nächsten Gespräch, dass er es geschafft hat, sich mit seiner erwachsenen Tochter zu treffen. Und dass das Treffen nicht eskaliert ist, sondern dass es so richtig gut war. Und wir hatten eben dieses Treffen im Gespräch vorbereitet. Ja. Oder eine junge Frau, die im Grunde genommen das ganze Gespräch nur geweint hat und am Ende sich bedankt hat, dass ich sie ausgehalten habe. Oder noch ein anderes Beispiel, was mir einfällt, eine Frau, die ganz geringes Selbstwertgefühl hatte. Und wir haben mehrere Stunden dazu zugebracht, uns das immer wieder anzuschauen und ihr Mut zu machen, sie zu stärken. Und dann kam sie auch freudestrahlend bei einem der nächsten Treffen und sagte, stellen Sie sich vor, wie ich heute hier bin. Und ich, naja, mit dem Bus oder mit der Straßenbahn. Nein, ich habe es geschafft, wieder Auto zu fahren. Und dann freut man sich miteinander, ja.
In der Lebensberatung, kann ich mir vorstellen, kommt man auch nicht unbedingt um den christlichen Glauben herum. Wie handhaben Sie das bei nicht-christlichen Klienten?
Also grundsätzlich steht ja unser Angebot allen Menschen offen. Egal, ob sie einen Glauben mitbringen, egal, ob sie einen anderen Glauben haben, weil wir achten natürlich jeden Menschen in seiner eigenen Persönlichkeit und auch mit seinem ganz individuellen Lebensweg. Und dennoch merken wir natürlich, weil wir eben den Namen Christen helfen tragen, dass sich ganz besonders Christen auch bei uns anmelden. Und das ist zum Beispiel auch eine Motivation, die mir persönlich sehr viel Freude macht, weil ich im Grunde genommen mein eigenes Christsein in meiner Tätigkeit, in meiner beruflichen Tätigkeit als Beraterin mit einbringen kann. Und das zeigt sich eben daran, dass Menschen, die gerne einen Ansprechpartner oder Ansprechpartnerin haben wollen, die auch mit dem Glauben was anfangen kann, mit also ihrem Glauben was anfangen kann, dem christlichen Glauben, gerne mit in den Beratungsprozess hineinnehmen möchte. Und das erleben wir immer wieder darin, dass ja auch die Konflikte, die die Menschen haben, ihr Gottesbild oft erschüttert und dass das manchmal richtig quer ist und dass es sich dann lohnt, wirklich auch an diesem Gottesbild zu arbeiten und es auch mal zu reflektieren. Und sehr oft hilft es dann den Klienten zum Beispiel, ihre Motive und ihre Bedürfnisse besser zu verstehen und damit werden sie auch authentischer in der Beziehung zu Gott. Und zum Beispiel auch wieder, um das mal ein bisschen konkret zu machen, dieses Klagen zu dürfen. Das ist nicht unbedingt für jeden normal, für einen Christen, sondern ja, das Leid und Schmerz, dass sie das spüren dürfen und dass sie das einfach Gott auch aussprechen dürfen und nicht schon gleich wieder mit einer Hauruck-Methode sich wieder motivieren, dass sie das irgendwie hinkriegen. Ja. Oder mit Gott zu ringen. Und da fällt mir gerade so Jakob ein im Alten Testament, der auch mit Gott gerungen hat, dass sie sich das erlauben dürfen, dass das Gott aushält und dass wir Gott nicht in so eine Box eben stecken müssen. Und noch ein drittes, was mir auch sehr, sehr häufig vorkommt, ist, dass viele Menschen aus ihrem biografischen Hintergrund ihre Anerkennung und ihre Liebe über Leistung bezogen haben. Und das tun sie dann, indem sie auch in der Gemeinde übermäßig viele Dienste übernehmen und den Zusammenhang gar nicht spüren und mit einmal merken, dass sie ganz ausgelaugt sind. Und das hat auch ganz viel mit dem Bild zu tun, was sie von Gott haben.
Ja. Vielen Dank Ihnen, Frau Falk, von der Lebensberatung Wege finden.
Gerne.
Die Stiftung Christen helfen leistet eine sehr vielseitige Arbeit in Frankfurt. So zum Beispiel auch Klaus-Dieter Stephan.
Hallo.
Er arbeitet bei den Behördenlotsen und hilft Ratsuchenden, die Probleme mit Behörden und Ämtern haben. Ich kann mir dann auch vorstellen, dass so Behördenpost, die löst bei vielen sicher einfach Stress aus, wenn das kommt. Helfen Sie den Klienten auch weiter, wenn die wirklich irgendwie psychischen Stress durch diese Behördenpost bekommen?
Ja, natürlich. Also das kommt verhältnismäßig oft vor, weil Leute, die, also Hilfesuchende, die zu uns kommen, die kommen meistens mit großer Angst und die sind gestresst. Die sind richtig gestresst und wissen nicht, was passiert. Und da ist halt das Erste, dass ich versuche, oder wir sind vier Lotsen in der Stiftung und wir versuchen dann halt die das ganze Level ein bisschen runterzufahren, ein bisschen Ruhe reinzubringen und die auch ein Gespräch erstmal suchen und dann um genau rauszukriegen, wo eigentlich jetzt das Problem ist. Wenn wir das erkannt haben, dann können wir gezielt darauf eingehen und können halt auch oder den Leuten mitteilen oder sagen, dass wir dies oder jenes vorhaben. Das ist auch ganz wichtig bei uns, dass wir nicht irgendwas jetzt von oben herab machen, sondern wir versuchen abzusprechen, soweit das möglich ist, so dass die Hilfesuchenden sich geborgen fühlen, dass sie Vertrauen kriegen und dass sie ruhiger werden. Das ist ganz wichtig.
Ich kann mir jetzt vorstellen, Sie arbeiten ja immer wieder mit den gleichen Ämtern wahrscheinlich zusammen hier in Westfrankfurt. Ja. Sind Sie da schon ein bekanntes Gesicht auch bei den Ämtern?
Zum Teil, ja. Ja. Also es hat Vorteile und es hat Nachteile. Bei einigen Ämtern, beim Sozialrathäusern und sowas, bei denen, also ich grundsätzlich, ich will nichts Böses von den Ämtern und die wollen hoffentlich auch nichts Böses von mir und ich will schon gar nichts Böses von den Hilfesuchenden oder dass denen irgendwas Böses passiert. Deswegen immer drauf bedacht, auch dort Ruhe zu halten, aber Ergebnis rauszuholen. Und und da kennt man natürlich mit der Zeit die einzelnen Sachbearbeiter, nicht alle, aber ein paar. Bei einigen ist es ein sehr angenehmes Miteinander. Und es gibt andere, da wären wir lieber ruhig. Da wird man lieber nichts mehr sagen.
Dann würde mich noch interessieren, wie kam die Stiftung überhaupt auf die Idee, Behördenlotsen anzubieten? Ich finde, das ist jetzt nicht so das typischste oder so das offensichtlichste Hilfsfeld eigentlich.
Also das wurde aus einer Not geboren. Ich hatte vor zwölf Jahren wurde ich gebeten, mal kurz jemandem was zu helfen. Und da ging es um eine ältere Frau, eine Türkin, die in einer elenden Bude gelebt hat, viel Miete, keine Heizung, kein warmes Wasser, Schimmel ohne Ende. Und nachdem ich mich mit der Vermieterin dann mal besprochen hatte, die davon ausging, dass das doch toller Wohnraum ist, dann habe ich halt angefangen, mich da richtig reinzufräsen und bin übers Bauamt, über die Wohnungsamt. Und mit deren Hilfe konnten wir dann in verhältnismäßig kurzer Zeit eine andere Wohnung finden und konnten die umsetzen lassen. Und das war der Anfang. Und es gibt genug Menschen, die Probleme haben und man merkt es immer wieder. Egal, man bekommt ein Schreiben, eine Mahnung für irgendetwas. Dann kommen die Leute zu uns und wir fragen danach. Und meistens stellen wir dann fest, dass nicht nur eine Mahnung ist, sondern dass es zwei, drei, vier gibt. Und dann haben wir die Möglichkeit, das jetzt weiterzureichen an die Schuldnerberatung, weil diese Angelegenheiten dürfen und können wir nicht bearbeiten. Andere kommen mit allem Möglichen, das ist, was man sich vorstellen kann, was einem Menschen Schlechtes passiert, das passiert. Und das haben wir jeden Tag. Ob das jetzt eine Kündigung wegen Eigenbedarf ist von der Wohnung oder ob das Jobcenter auf einmal keine Leistung mehr zahlt, ob ein ausländischer Mitbürger eine Verlängerung der Aufenthaltsgenehmigung braucht. Aber es gibt keine Möglichkeit mehr, direkt mit den Ämtern, also mit dem Ausländeramt zu sprechen. gibt's nichts. Also das sind so Sachen, da wo wir dann einschreiten und vermittelnd wirken, sagen wir es mal so.
Da würde mich jetzt zum Schluss nur noch interessieren, das Motto von der Stiftung ist ja auch Hilfe zur Selbsthilfe. Ja. Haben Sie Ratsuchende, die immer wieder zu Ihnen kommen?
Leider ja. Aber wir versuchen auch, dass wir gleichzeitig mit der Hilfeleistung, die wir geben, versuchen wir auch den Menschen zu helfen in der Art, dass wir geben ihnen Ordner, wir weisen sie an, was man da genau macht, dass man das abheftet, immer oben drauf, und dann wird das mit der Zeit. Also und wir weisen auch darauf hin, dass sie auch selbst anrufen sollen, mal beim Jobcenter. Ich meine, es ist ein Unterschied, ob jemand anruft, der mit ausländischem Akzent spricht, oder ob ich anrufe. Das ist ein Unterschied. Leider ist das so. Aber trotzdem, auch sie sollen selbst anrufen. Das macht, es stärkt das Selbstvertrauen. Und ja, ich kann das, also ich sage das jedem, dass er selbst aktiv werden muss, selbst fragen muss, und auch wenn es mal eine Frage aufkommt, die nicht so ist, dass man auch sagen kann, hallo, ich habe es nicht verstanden, bitte nochmal. Und ja, das ist so unser Ziel auch.
Vielen Dank. Das war Klaus-Dieter Stephan. Er arbeitet als Behördenlotse. Die Stiftung Christen helfen hat außerdem ein weiteres lokales Problem erkannt, und zwar: Nied ist ein Ortsteil der Großstadt Frankfurt, aber es gibt keinen Klamottenladen mit einem breiteren Sortiment hier in der Nähe. Und dafür gibt's den Secondhand-Laden Secundo, der vor mehr als 20 Jahren schon gegründet wurde. Seit 8 Jahren ist er Teil der Stiftung. Dabei bietet er nicht nur einkommensschwachen Menschen und Familien die Möglichkeit, sich mit Kleidung, Haushaltswaren und Spielsachen einzudecken, sondern ist auch eine Begegnungsstätte, wie Diana Stein, die Leiterin von Secundo, erzählt. Hallo, Frau Stein.
Hallo.
Ich stelle mir diese Arbeit als eine Mammutaufgabe vor, ehrlich gesagt. Die Kleidung wird ja jetzt nicht nur verkauft, die Spenden müssen wahrscheinlich auch vorher alle überprüft werden. Sind die sauber? Kann man die überhaupt noch weiterverkaufen? Da muss der Laden aufgeräumt sein, neue Ware. Weil der Laden ja inzwischen auch bei den Niedereinwohnern bekannt ist, so wie ich das mitbekommen habe. Haben Sie da viele Stammkunden?
Ja, absolut. Also zum Teil kommen die Kunden einfach auch mehrmals am Tag. Also wir haben sie, dass sie morgens reinkommen, wenn sie die Kinder zum Kindergarten bringen. Dann kommen sie nochmal nach 2 Stunden, sieht man sie schon wieder da. Und es kann auch sein, dass sie nachmittags auch nochmal auftauchen. Also dadurch, dass ich den ganzen Tag im Laden stehe, merkt man wirklich, dass sie wirklich mehrmals am Tag sind. Und das zeigt halt auch, dass es nicht nur ein Laden ist, sondern es ist einfach wirklich ein Begegnungsort, dass sie halt auch eine Nachbarin mal dort treffen und sich unterhalten können oder mit uns Gespräch finden.
Ich würde da gerade noch tiefer reingehen, weil Sie sagen, das ist ein Begegnungsort. Was ist Ihnen denn wichtig für Secundo, oder was macht Secundo auch zum Begegnungsort für die Leute?
Also zum einen natürlich ganz wichtig, dass sie günstige Sachen bei uns bekommen, dass sie halt Kleidung bekommen, aber auch mal ein Geschirr oder die Sachen des täglichen Bedarfs. Das ist zum einen sehr wichtig, und zum anderen aber auch, dass sie als Ansprechpartner haben, dass sie sehen, dass wir auch mit ihnen zuhören, wenn sie etwas haben. Also wir haben ja auch das gleiche Problem, dass wir die Sprachbarriere haben, dass sie uns oft vielleicht gar nicht erklären können, dass sie einen Pullover wollen. Und dann können wir ihnen einfach zeigen, wo es ist, und können ihnen zuhören oder können einfach so mit ihnen kommunizieren und einfach auch mal für sie da sein. Oder was wir auch merken, ist, wenn Menschen ihre Spenden bringen, also auch die normalen Mitbürger, die Nachbarn, auch die bringen mal eine Tasche mit Spenden, wo wir dann merken, dass hinter jeder Spende einfach eine Geschichte steckt. Und da ist für mich besonders wichtig, also den Menschen einfach zuzuhören. Warum bringen sie jetzt gerade die Sachen? Also da haben wir einen gehabt, so einen sehr, sehr netten Senior, der erzählt hat, dass seine Frau ganz plötzlich gestorben ist. Und er einfach jetzt davor steht, dass er die Wohnung, die Sachen von seiner Frau auflösen muss. Und das sind alles Andenken, alles Sachen, die, wo er sein Herz mit verbindet. Und das finde ich halt einfach auch wichtig, dass man den Menschen zuhört, dass man sieht, hinter jedem Stück ist eine Geschichte. Und wir geben den Stücken halt wieder einen neuen Platz. Also es gibt wieder jemand anders, der dieses Kleidungsstück, dieses Geschirr einfach braucht. Und das finde ich einfach sehr schön daran.
Quasi dann so eine Win-Win-Situation für die Besucher, für die Ehrenamtlichen. Superschön. Vielen Dank, Frau Stein. Erschwingliche Kleidung und Hilfe mit Behörden. Die Möglichkeiten, vor Ort Gutes zu tun, sind vielseitig und komplex. Dennoch sind sie ein unfassbar wichtiger Beitrag, um Menschen in Not aus dieser rauszuhelfen. Vielen Dank. Die Nächstenliebe ist gewissermaßen das Triebwerk einer Stiftung mit vielen, auch ehrenamtlichen Mitarbeitern. Wir haben bereits einige Möglichkeiten gehört, wie Bedürftigen Nächstenliebe weitergegeben werden kann. Gemeinsam mit dem Vorstand der Stiftung, Dr. Günther Falke und Dirk Appel, möchte ich nun der Frage auf den Grund gehen, wie die Stiftung Christen helfen überhaupt entstanden ist. Guten Tag, Herr Falke.
Guten Tag.
Und auch guten Tag, Herr Appel.
Guten Tag.
Herr Falke, Sie sind seit 17 der 20 Jahre, seit es die Stiftung gibt, jetzt im Vorstand. Da sind Sie schon ein richtiger Experte, was den Werdegang der Stiftung auch angeht. Können Sie da einfach mal ein bisschen erzählen, wie alles begonnen hat und was auch die Beweggründe waren für die Stiftung?
Ja, die Stiftung ist 2005 gegründet worden durch Personen, denen das Thema Nächstenliebe ein Herzensanliegen war. Sie wollten gerne, dass hier gerade in Frankfurt mit vielen sozialen Problemlagen die Nächstenliebe praktisch erfahrbar wird. Sie waren alle damals in der Ichthys-Gemeinde in Frankfurt und haben heraus dort die Stiftung Christen helfen gegründet. Das war sozusagen in der Rückschau, was ich gehört habe, ein diakonisches Momentum, wo die Menschen gespürt haben, das hat Gott uns aufs Herz gelegt. Und dann haben sie es umgesetzt. Und das fing ganz klein an. Also ich erinnere mich noch an Geschichten. Da war eine Frau hier, die auch heute noch in der Stiftung mitarbeitet. Die hat sich einmal in der Woche auf dem Bürgersteig hier vor dem Gebäude gesetzt mit einer Umzugskiste voller Gebrauchtkleidung und hat das an Menschen, die vorbeikamen, weitergegeben. Und aus diesen kleinen Anfängen, und oft sind es ja so ganz kleine Anfänge, ist dann zum Beispiel der Secondhand-Laden Secundo entstanden.
Was ist denn Ihre Motivation bei der Stiftung?
Ich denke zum einen, dass es wichtig ist, dass Christen in unserer Gesellschaft soziale Verantwortung übernehmen, dass sie die Themen nicht alleine dem Staat und der staatlichen Fürsorge überlassen, denn wir wissen, auch der Staat kommt an seine Grenzen. Für mich persönlich ist eine wesentliche Motivation das Thema Barmherzigkeit. Ich persönlich empfinde, dass ich in meinem Leben viel Barmherzigkeit erfahren habe. Und da ist es für mich auch ganz naheliegend, davon etwas weiterzugeben. So wie es ja heißt, seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Und Barmherzigkeit heißt für mich, dass ich einen Ort schaffe, wo die Schwächsten in unserer Gesellschaft etwas von Gottes Liebe erfahren. Und das persönlich erfüllt mich mit Freude und Freude motiviert. Und ein letzter Punkt, der mich auch immer wieder beschäftigt, ist, dass mit der Arbeit der Stiftung Christen helfen wir auch etwas nicht nur für die Menschen, sondern auch direkt für Jesus Christus tun können. Denn es heißt ja auch, Jesus sagt, alles, was ihr einem meiner Geschwister und seien sie noch so gering geachtet getan habt, das habt ihr mir getan. Und das finde ich schon spannend. Spannend, Jesus Christus etwas tun zu dürfen und ein Teil davon zu sein.
Sie haben jetzt super viel wahrscheinlich in diesen 17 Jahren erlebt. Ist da auch etwas, was Ihnen ganz besonders in Erinnerung geblieben ist während der Zeit?
Es ist mir, was mich immer ganz besonders berührt, ist das innere Engagement der Mitarbeitenden, der Hauptamtlichen und auch der Ehrenamtlichen für Menschen in schwierigen Lebenslagen. Das ist etwas, das kann man nicht machen. Das ist etwas, was Menschen in sich tragen. Und das berührt mich immer wieder, dass Menschen das in sich haben und dass sie das, und ich glaube auch, dass ihnen das von Gott geschenkt ist. Ich selber habe mich in der Zeit eigentlich immer als jemand verstanden, der aufgrund seiner Fähigkeiten, beruflichen Erfahrungen einen Rahmen schaffen kann. Aber mehr als einen Rahmen kann ich auch nicht schaffen. Er wird ausgefüllt von Menschen mit ihrer Professionalität, mit ihrer Liebe zu der Zielgruppe, zu den Menschen, die wir betreuen. Und das berührt mich tatsächlich immer wieder am allermeisten. Und dann natürlich auch dann immer wieder mal zu sehen oder meistens zu hören, das Lächeln von Menschen, die Freude, dass sich etwas verändert im Leben. Das ist etwas, was mir ganz besonders auch mich berührt.
Vielen Dank Ihnen. Herr Appel, der Name Christen helfen ist schon irgendwie auch ein Statement, wenn man das so sagen kann. Merken Sie, dass manche Leute irgendwie abgeschreckt sind, weil sie denken, dass sie missioniert werden, wenn sie zu Ihnen gehen?
Also ich habe persönlich das bis jetzt noch nicht so festgestellt und empfunden, weil wir haben keinen Missionsauftrag und so verhalten wir uns auch nicht. Sondern wir dienen, wie Christus gedient hat, den Menschen gedient hat. Er ist ja immer zu den Schwachen und den Menschen gegangen, die Hilfe benötigt haben, hat sie in den Blick genommen und er war nie aufdringlich, sondern hat immer gefragt, was möchtest du von mir? Kann ich etwas für dich tun? Und so ist es bei uns auch. Unser Auftrag ist, da zu sein, also stützen, stärken, Segen stiften. Das ist ja unser Motto und das versuchen wir zu leben. Und das geschieht jeden Tag von unseren Mitarbeitenden in wunderbarer Weise an den Menschen, die kommen und letztendlich uns auch Vertrauen entgegenbringen. Und das sind alle Menschen, egal welche religiösen Hintergründe sie haben. Sie kommen zu uns und ich denke, das war vielleicht am Anfang mal anders, aber heute kann ich das nicht feststellen, irgendwie auch von Gesprächen, dass da irgendwelche Probleme sind.
Sie haben jetzt schon ein bisschen auch erzählt, wie Jesus das gemacht hat und wie Sie das deshalb auch machen. Was ist denn dann die Philosophie auch von der Stiftung?
Ich bin sehr froh, in dieser Stiftung tätig sein zu dürfen, die die Dinge beim Namen nennt. Christen helfen ist ja Programm. Das heißt, wir wissen oder alle wissen, wer unser Vorbild, unser Leitbild ist an dieser Stelle. Und wir versuchen, diesem Leitbild einfach zu folgen, nicht in Worten nur, sondern in Taten in erster Linie. Und das ist unsere Inspiration, mit der wir täglich unsere Arbeit tun.
Dann würde mich zum Schluss noch interessieren, wo soll die Reise der Stiftung hingehen? Was wünschen Sie sich für die Zukunft der Stiftung?
Ja, mein Kollege, der Dr. Falke, hat es schon gesagt, die Arbeit wächst leider, muss man leider so feststellen. Und wir haben uns letztes Jahr mit dem Team zusammengesetzt, mit dem Bereichsleiter und haben eine Strategie 2030 entwickelt. Und ich sehe meine Aufgabe in erster Linie in drei Punkten. Der erste Punkt ist ganz klar, für die Mitarbeitenden da zu sein, stützen, stärken, Segen stiften, nicht nur nach draußen zu unseren Kunden, zu den Menschen, die zu uns kommen, sondern als Vorstand möchte ich gerne für die Mitarbeiter viel Zeit haben und sie zu unterstützen in ihrer schweren Arbeit. Das zweite ist das Weiterführen und die Entwicklung der Stiftung über meine Zeit hinaus. Das heißt, zu schauen, wo gibt es Verjüngungsmöglichkeiten im Team, wo gibt es junge Talente, die unseren Glauben in sich tragen und wie geht es da weiter? Und dann eben das Umsetzen der Ideen der Bereichsleiter für ihre eigenen Bereiche für die nächsten Jahre. Der dritte Punkt ist natürlich, das ganz wichtig ist, ich suche Partnerschaften. Also ich bin so ein bisschen wie ein Außenminister, ich gehe raus und suche Partner, die bereit sind, nicht nur Geld zu geben, sondern auch die Idee der Stiftung mitzutragen, Ideen einzubringen, Möglichkeiten einzubringen, wie wir die Stiftung und unsere Vision, unsere Strategie weiterentwickeln können. Wir suchen langfristige Partnerschaften und da bin ich eben auf dem Weg und wir finden die auch in Gesprächen und das ist eben eine sehr persönliche Aufgabe, die ich mir auch gestellt habe.
Da kann man an der Stelle, denke ich, auch nochmal betonen, wie wichtig diese Partner auch sind für das Überleben dieser Stiftung, dass sie wachsen kann.
Absolut, das ist so. Wir sind eine Stiftung, die angewiesen ist auf Fördermittel, auf Spenden von Menschen, die einfach sagen, uns ist der soziale Friede und die Arbeit, die wir hier tun, an den Menschen, die sonst keiner macht, das ist uns wichtig. Und für uns ist wichtig, dass wir uns mit vielen Akteuren in diesem Bereich auch vernetzen. Wir müssen noch viel, viel an der Vernetzung arbeiten, dass wir einfach die vielen Aufgaben, die vor uns liegen, auch bewältigen können. Auch das ist eine strategische Aufgabe, die wir weiter ausbauen wollen. Wir können, und ich bin jetzt erst ein Jahr hier, wir können auf ein fantastisches Fundament zurückgreifen, das ist ganz wichtig. Aber die Reise soll weitergehen, weil die Aufgaben einfach nicht enden.
Dafür wünsche ich Ihnen Gottes Segen auf jeden Fall, alles Gute und vielen Dank für das Gespräch.
Gutes Bewirken im eigenen Wohnviertel. Die Stiftung Christen helfen in Frankfurt-Nied fördert nun schon seit 20 Jahren das soziale Miteinander, Hilfsbedürftige werden unterstützt und der christliche Glaube wird in Wort und Tat weitergegeben. Auch in Zukunft will die Stiftung in ihrem Umfeld vor Ort Segen verbreiten. Unsere Praktikantin Helena Höhn hat die Stiftung Christen helfen in Frankfurt-Nied besucht und dort mit mehreren Mitarbeitern gesprochen. Wenn Sie diese Arbeit unterstützen möchten, finden Sie nähere Informationen im Web in der Audiothek von erfplus.de. Mein Name ist Sonja Kilian und ich hoffe, Sie sind auch bei der nächsten Folge von Das Gespräch wieder dabei.
Das Gespräch. Weitere Informationen sowie mögliche Downloads zu dieser Sendung finden Sie auf erfplus.de. Hören Sie uns auch über die ERF Plus App oder im Digitalradio DAB+. ERF Plus.